heute eine Arbeitsgruppe, die zum heutigen Thema referieren wird. Aber bevor ich den Kommilitonen das Wort gebe, noch drei Vorbemerkungen. Erstens, für diejenigen, die sich mit dem israelischen Erziehungswesen beschäftigen, ist mir leider jetzt erst viel zu spät noch ein wichtiges Buch aufgefallen. Bernd Schröder, Jüdische Erziehung im modernen Israel, eine Studie zur Grundlegung vergleichender Religionspädagogik, ein sehr wichtiges Buch. Und ich würde die Gruppe, die sich mit dem israelischen Erziehungswesen befasst, bitten, das zur Kenntnis zu nehmen. So, nun zweitens wäre morgen dran das säkulare zionistische Erziehungs- und Bildungsideal. Gab es da Referentinnen oder Referenten, die das übernehmen wollten, oder bin ich das? Das bin dann offensichtlich ich. Sind noch nicht da, können wir nachher nochmal fragen, bitte? Ja? Gibt es? Dann sind Sie jetzt noch nicht da, na, da erinnern wir Sie nachher nochmal dran. Was haben Sie? Ah, okay, wunderbar, gut. Mhm. Dann müssen wir das andere nochmal verhandeln. So, und jetzt also drittens die kurze Überleitung. Sie werden sich erinnern, dass wir in den vergangenen 14 Tagen uns mit der Neuerung und der Reform jüdischer Bildung im Deutschland des 18. und 19. Jahrhunderts unter dem Eindruck der Aufklärung auseinandergesetzt hatten. Und der Ort damals war nun Preußen und die deutschen Länder. Wenn wir uns jetzt heute mit Lehren und Lernen im orthodoxen, nicht im orthodoxen, im neoorthodoxen Judentum, im Chassidismus, was das ist, wird gleich noch erklärt werden, auseinandersetzen, dann wandert unser Blick jetzt geografisch nach Osten, nach Polen und Weißrussland. Und dort haben sie eine ganz andere jüdische Bevölkerung, als das in den deutschsprachigen Ländern der Fall gewesen ist. Das waren Leute, die als Sprache zunächst mal in aller Regel neben dem Hebräischen, das für die Liturgie benutzt war, Jiddisch hatten. Das waren Leute, die in einer Gesellschaft lebten, die noch keine bürgerliche Reform gekannt hat, nämlich Russland und Polen, gleichsam vorbürgerliche Verhältnisse. Und vor allem waren das Gesellschaften, die im Unterschied zu Deutschland und Österreich, jedenfalls in den westlichen Teilen, Jüdinnen und Juden damals kaum so etwas wie auch nur geringe soziale Aufstiegschancen eingeräumt haben. Das war ein Gebiet von Menschen, die weitestgehend relativ arm gewesen sind, mit einigen Ausnahmen, darüber werden wir noch sprechen, die vom Handwerk, vom kleinen Handel und, ja, was soll man sagen, auch einfachen Handwerksarbeiten gelebt haben. Das werden Sie alles hören. Und jetzt darf ich an Sie übergeben.
So. Ja, wir halten heute ein Referat über den Chassidismus. Und zuerst werde ich euch unseren Inhalt vorstellen. Als allererstes eine kurze Einleitung, um einen Überblick über den Begriff Chassidismus zu gewinnen. Als nächstes dann die geschichtliche Entwicklung. Als dritten Punkt die Meister-Schüler-Beziehung und die Idee des Chassidismus. Als viertes die Geschichten des Rabbi Nachman. Zum Schluss dann der Chassidismus am Beispiel des Romans Die Erwählten. Und als letztes haben wir noch unsere Quellen. Und bevor wir anfangen, hätten wir noch eine Bitte an euch, und zwar, dass ihr, falls ihr Fragen habt, die am Ende stellt. Das Wort Chassidismus kommt aus dem Hebräischen und bedeutet die Fromm. Entstanden ist der Chassidismus im 18. Jahrhundert als eine Bewegung im osteuropäischen Judentum. Das Besondere am Chassidismus ist dabei, dass er einen starken Kontrast zur üblicherweise starren Gesetzeslehre darstellt. Die Chassidim legen hohen Wert auf die lebendige Frömmigkeit. Sie besitzen hohe moralische Ansprüche sowie eine besondere Empfindung der Gottesnähe, die sie durch Gebet, Lieder und Tänze erreichen wollen, wie ihr eben schon gesehen habt.
Ja, und hier haben wir jetzt ein Zitat gefunden von dem Herrn Simon Dubnow. Das ist ein großer Historiker des traditionellen Judentums und der Geschichte des Chassidismus. Und ich finde, dass das sehr gut passt und auch einfach mal einen groben Überblick darüber gibt und eigentlich auch das aussagt, was dieses Judentum im religiösen Glauben an sich ausmacht. Aller Glaube wurzelt in den letzten Tiefen der menschlichen Seele, in ihrem Streben nach Erkenntnis ihres Ursprungs und Endziels, nach Einsicht in das Wesen des Seins, nach Vereinigung mit der Gottheit im Fühlen und Denken. Dies ist der psychologische Urquell, aus dem auch der Glaube Israels entsprungen ist. Okay, ich werde euch jetzt ein bisschen was zu der Geschichte des Chassidismus erzählen. Entstanden ist er in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Und vielleicht sollte ich noch mal dazu sagen, also es war im biblischen Judentum folgendermaßen, es hat das Prinzip der generellen Vorsehung gewaltet. Also sprich, es hat sich auf die Völker und die Generationen und deren Führer erstreckt und weniger auf den Einzelnen, wie dieser an und für sich war. Also wichtig zu merken, das Generelle, das Individuelle nicht. Geht das so? Bitte? Okay, gut. Es war halt so gewesen, im Judentum, da hatte sich ein traditionsreicher, aber auch starrer Rabbinismus entwickelt. Und dem jüdischen Volk kam es teilweise aber eher so vor, als ob es weniger um den religiösen Glauben ging, als dass halt wirklich eine religiöse Lebensordnung ihnen aufgedrückt wurde. Es gab halt viele Gesetze und Vorschriften und Anordnungen und für den einfachen Menschen wurde das teilweise zur Qual. Und dann gab es eine zusätzliche Last. Das war die tägliche Unterdrückung von der christlichen und der politischen Umwelt. Und das alles zusammen führte dazu, dass es Teile des jüdischen Volkes nicht mehr genügte, sich nur noch alleine mit dem theoretischen Studium nur zu befassen. Und deswegen flüchteten sie in eine geheime Welt und das war dann praktisch die Lehre der praktischen Kabbala. Ja, also es gab eine tiefe Sehnsucht bei den Menschen. Sie wollten halt gerne das Gefühl genießen, Gottesgeschöpfe zu sein. Und aus dieser Sehnsucht entwuchs dann die Bewegung Chassidismus. Wie schon eben erwähnt, das bedeutet halt mehr oder weniger das Streben nach unmittelbarer geistiger Nähe zwischen Mensch und der Gottheit. Kurz gesagt, die Chassidim, die waren gegen diese rationale Gemeinschaftsreligion und sie haben sich dann eben von der Gemeinschaft abgesondert und haben sich in kleinen Gruppen zusammengeschlossen. Was man vielleicht noch dazu sagen sollte, das Ziel der Chassidim, das war nicht negativ, sondern positiv bestimmt. Also ihnen war es wichtig, die Betonung und die Stärkung der innerlichen, persönlichen Fundamente des Glaubens hervorzubringen. Und sie waren eben der Meinung, dass das durch diese äußerlichen, gemeinschaftlichen Grundlagen irgendwie völlig verdeckt worden ist. So. Der Begründer des Chassidismus, das war der, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Israel ben Elisa. Ich weiß es nicht, er wird auch Besch genannt, vielleicht kann man sich das besser merken. Unter seinen Anhängern hieß er Baal Shem Tov und das heißt übersetzt Meister des guten Namens. Gelebt hat er etwa von 1700 bis 1760. Bei den Menschen galt er als Wundertäter und mit seiner tief beseelten Lehre berührte er halt die Menschen in den Herzen und er gab ihnen irgendwie so eine Art neues Lebensgefühl und neue Werte. Zu dieser Zeit herrschte ja mehr der Rabbinismus und dieses asketische Leben und anstelle dessen setzte eben der Begründer eine neue Führungspersönlichkeit. Hierbei handelt es sich um den Tzaddik. Also das ist übersetzt der Gerechte. Ich kann ja kurz erklären, wie der darzustellen ist. Das ist ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen, also ein charismatischer Führer und er steht halt im Mittelpunkt der Gemeinde. Ja, und die chassidischen Lehren, die gibt er halt an seine Schüler weiter in Form von Erzählungen und Gleichnissen. Ja, und seine Lehre eben, die bot eine Alternative oder auch eine Art Gegensatz zu dieser streng orthodoxen Form des klassischen Rabbinismus, was ja auch für einige mehr oder weniger eine Rätselsprache war, also diese rein theoretische Kabbala. Ja, und unter diesen Chassidim, da herrschte eine positive Lebensauffassung, wie wir eben schon ein bisschen was gesehen haben, also Freude, Tanz und Gesang, das gehörte eigentlich bei ihnen so zum Alltag. Ja, und der Chassidismus, der wurde dann zu einem bedeutenden sozialen Faktor im jüdischen Leben. Die Bedeutung der Rabbiner, die wurde in den chassidischen Gemeinden geschmälert und stattdessen hatte jetzt höchste Autorität der chassidische Rebbe. Ja, und dadurch kam es eben dann zu dieser Auseinandersetzung zwischen den Rabbinern und den Chassidim. So, ja, das war jetzt so ungefähr die erste Periode von dieser ganzen Geschichte des Chassidismus. Anfangs in den ersten Jahrzehnten seines Bestehens wurde der Chassidismus noch als Sekte bezeichnet, aber das konnte man dann auch schnell so zur Seite schieben, denn der Chassidismus, der breitete sich in raschem Tempo aus. Es war ja praktisch so eine, Spaltungsprozess, also es gab die Chassidim und dann die, die am Rabbinismus festhielten, das waren die Gegner, nannte man die, die Misnagdim, also wie gesagt, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und zu Beginn des 19. Jahrhunderts fand das dann praktisch aber auch mal seinen Abschluss mit dem Prozess und es gab praktisch dann verschiedene Gebiete, in denen sich die Chassidim und die Gegner ansiedelten. Im Norden, in Großlitauen und Weißrussland, da waren hauptsächlich diese Gegner angesiedelt. Und im südlichen Siedlungsgebiet der Juden, Ukraine und Ostgalizien, Mittelpolen und Rumänien und Ungarn, da waren dann halt mehr die Chassidim angesiedelt. Also sprich, das bedeutet halt, dass im 19. Jahrhundert die Mehrheit der Juden Osteuropas Chassidim waren. So. Ja, warum Litauen unbeeinflusst blieb von dem Chassidismus, das beruht auf den Gaon von Vilna. Das ist der Anführer des rabbinischen Widerstands gegen die Verbreitung des Chassidismus. Der lebte dort und seine Anhänger waren eben die Gegner, von denen ich schon gesprochen habe. Störfaktor war halt für sie diese Spontanität, die Lebenslust der Chassidim und halt auch die Ablehnung eines asketischen Lebens. Ja, und diese Bewegung, diese Gegnerbewegung, die hat sich neben dem Chassidismus innerhalb des orthodoxen Judentums erhalten. In der Zeit ungefähr von 1815 bis 1870 entstand dann auch ein neuer Typus von Tzaddik, also von diesem Gerechten. Und damit ging ja eigentlich dann auch das revolutionäre Prinzip des Rassidismus verloren. Also es gab immer eine größere Kluft zwischen dem Tzaddik und der Masse und nicht nur geistig, sondern auch wirtschaftlich gesehen. Also es war ja so, dass der Tzaddik praktisch auch wie so eine Art Berater für das Volk war. Und der war jetzt halt im Laufe der Zeit halt auch immer wohlhabender geworden und hatte dann auch viel Geld für den Rat von anderen Menschen verlangt. Ansonsten gab es noch einen fanatischen Hass gegen das Freidenkertum der neu aufkommenden Aufklärer. Da gibt es zum Beispiel die Maskilim, die den Rassidismus der Ostjuden als rückständig empfanden. Ja, von 1970 bis zur heutigen Gegenwart, das ist sozusagen der vierte Teil der Periode der ganzen Geschichte des Rassidismus. Hier geht es auch um den Niedergang. Also während des Zweiten Weltkrieges, da wurde das osteuropäische Judentum vernichtet und damit drohte auch die Vernichtung des Rassidismus. Aber dem war nicht so, denn vielen Rassidim gelang es, vor den Nazis zu fliehen. Sie flüchteten nach Israel und Amerika insbesondere, aber auch in Westeuropa fanden sich welche wieder und konnten sogar den Rassidismus dort neu organisieren und sind auch eigentlich in einem starken Aufschwung. Also das Bevölkerungswachstum dieser rassidischen Gruppen, das ist sehr stark. Ja, in New York, nur als Beispiel vielleicht noch, da ist es so, dass die Rassidim ihre ostjüdische Tradition pflegen. Sie sprechen weiterhin Jiddisch und ist auch ganz interessant, im Gegensatz zu anderen Immigranten, die sich halt versuchen anzupassen, diesem American Way of Life, und das war bei den Rassidim eben nicht so. Sie wollten gern ihre Identität möglichst bewahren und haben sich dann auch bewusst distanziert von der amerikanischen Gesellschaft.
So, ich wollte jetzt ein bisschen weg von der Geschichte wieder, ein bisschen noch zum Gründer des Rassidismus sagen und was seine Intentionen auch waren, was seine Ideen waren. Den Namen hatten wir ja schon erwähnt, dass er Baal Shem oder Baal Shem Tov genannt wird. Das hatte die Julia schon erwähnt. Und was halt das Besondere an einem Tzaddik ist oder an eben einem Rebbe, ist, dass er das Vertrauen der ihn Umgebenden hat. Also das Vertrauen aller Anhänger, seiner Schüler, und dass er mittels dieses Vertrauens sie auch heilen oder ihnen helfen kann. Wie gesagt, das ist im osteuropäischen Raum entstanden und zwar aus einer tiefen religiösen Depression heraus. So habe ich das verstanden, als ich das gelesen habe. Das hörte sich alles ziemlich dramatisch an. Die Lebensumstände waren alle sehr dramatisch. Es hat also wirklich keinen Spaß gemacht, um das mal so zu sagen. Der Ben Elisa hat das so empfunden, dass der Geist so manchen Rabbiners sich total entfernt hat von der Natur des Menschen. Ja, also die haben ihre Nase in die Bücher gesteckt, waren völlig vergeistigt und total abgehoben. Und das ist genau das, was Ben Elisa gesagt hat, das geht so nicht. Ja, du entfernst dich von der Natur des Menschen und somit entfernst du dich auch von Gott. Für ihn, also für diesen Baal Shem, war das eine Lehre ohne Seele. Und er wollte diese Rabbiner, die viel zu sehr vergeistigt waren und von ihrem Volk entfernt waren, heilen oder wieder zurückbringen. Und ich habe dazu auch eine kleine Geschichte, wenn ich sie finde, weil diese vielen Erzählungen eigentlich ganz nett sind. Das ist vom Baal Shem Tov selber und nennt sich die Lehrbeflissenen. Moshe Chaim Ephraim, der Enkel des Baal Shem, ergab sich in seiner Jugend dem Lernen und wurde ein großer Lehrbeflissener, bis er um ein weniges vom chassidischen Weg abbog. Sein Großvater, der Baal Shem, legte es darauf an, des Öfteren sich mit ihm außerhalb der Stadt zu ergehen, und er folgte ihm, wenn auch mit einigem Widerstreben, da es ihm um die Zeit leid war, die er zum Lernen hätte verwenden können. Einmal kam ihnen ein Wanderer aus einer anderen Stadt entgegen. Der Baal Shem fragte ihn nach einem seiner Mitbürger. Ach, sagt dieser, das ist ein großer Lehrbeflissener. Ich beneide ihn um seine Lehrbeflissenheit, sagt der Balschem. Was soll ich tun? Ich habe keine Zeit zum Lernen, weil ich dem Schöpfer dienen muss. Von Stund an wandte sich Ephraim wieder mit aller Kraft dem chassidischen Weg zu. Also wie man sieht, spielen hier diese Erzählungen und Gleichnisse eine wichtige Rolle. Also sie sollen dem Zuhörer helfen, zu erkennen, was er für Fehler hat oder was er für Probleme hat, aber auch ganz praktische Anleitungen geben, wie man es ändern kann, wie man es besser machen kann und im Grunde genommen glücklicher leben kann. Da kommen wir natürlich zu einem wichtigen Punkt, weil man muss natürlich auch ein entsprechendes Charisma haben, um das alles auch rüberzubringen und weiterzubringen. Weil je charismatischer, desto eindringlicher die Erzählung, desto eindringlicher das, was du weitergeben möchtest. Desto eher kommst du an bei den anderen. Also auf jeden Fall folgten auf den ersten Tzaddik sozusagen, auf den Balschem, mehrere Generationen von Lehrern und Schülern, die ihre Anhänger oder auch ihr Volk um sich scharten und versuchten, das Wissen weiterzugeben und immer natürlich nach einem charismatischen Nachfolger gesucht haben, was sich desweilen als etwas schwierig herausstellte. So, dann sind wir bei der Intention des Chassidismus. Das fanden wir ganz nett in dem kleinen Filmchen ganz am Anfang, weil es die Freude am Leben und am Dasein eben ganz wichtig ist. Und dazu gehört das Tanzen, dazu gehört das Singen, dazu gehört das Feiern generell. Das ist vielleicht ein bisschen anders als bei anderen. Und was ganz wichtig ist, dass diese Freude immer und zu jeder Zeit, auch wenn man sie nicht sehen kann, dass man sie suchen soll, dass man sie versuchen soll zu finden in kleinen Dingen oder dass man sie eben nicht übersieht. Und daran sollte eben jeder Chassid, also jeder Schüler eines Tzaddiks denken. Er soll, die Seele des Chassids zur Vollendung bringen, indem er die Gotteslehre mit Geist und Körper lehrt, ja mit Haut und Haar und jeder Faser seines Körpers, also mit seinem ganzen Dasein, das drückt das vielleicht ganz gut aus. Die Intensität macht die Gottesnähe aus und nicht das viele Lesen oder das in die Bücher schauen. Was er damit bezweckt, ist auch, dass er einfach näher am Volk ist, dass er sich nicht so weit entfernt, wie das viele andere Rabbiner getan haben, die einfach durch ihr Lesen und das Studium der Tora völlig weit entfernt waren von dem Normalbürger, der sie umgab oder der zu ihnen kam und der ihnen Vertrauen entgegengebracht hat und denen sie dann nicht helfen konnten. Und was es noch ganz anschaulich macht, ist ein netter Satz, in dem gesagt wird, denn möchte man jemand aus dem Sumpf ziehen, muss man sich schmutzig machen. Ne? Es geht nicht. Also du kannst deinem Volk nur helfen, wenn du dich selber auch darum bemühst, auf die gleiche Art und Weise. Der Tzaddik braucht seine Schüler und auch umgekehrt, so wird es gesagt. Also wie die Seele den Leib braucht, so braucht und der Leib die Seele, so braucht der Tzaddik seine Schüler und seine Chassidim oder auch seine Volksmenge. Er als Lehrer entzündet die Seelen der Schüler, die ihm dann leuchten. Fand ich auch eine sehr schöne Ausdrucksweise, um das zu verstehen, was eigentlich die Intention ist. Auf der anderen Seite inspirieren aber auch die Schüler den Lehrer, einfach durch die Fragen, durch die Ideen. Also es gibt immer wieder neue Anreize und so kann auch der Rebbe oder der Tzaddik selbst neue Ideenanstöße bekommen. Ja. Habe ich noch eine Folie? Nee, das ist schon die nächste. Okay, ich muss nur gucken, ob ich noch eine Folie habe. Also auf die Art und Weise zeigt sich der Chassidismus auf jeden Fall sehr volksnah. Ich glaube, das kann man schon ein bisschen nachvollziehen. Die Inbrunst, mit der Glaube zelebriert wird, das ist das Maß, woran hier gemessen wird, wie gläubig man ist. Und nicht wie tief du deine Nase in die Bücher steckst. Ja, die Hingabe ist das Wichtige. Und es ist für alle. Es ist nicht nur für die Gelehrten, sondern es ist für alle, die um dich herum sind. Das ist so das Wichtigste eigentlich, was diese Intention mit sich bringt. Das war's von mir. Ich hoffe, es ist ein bisschen was angekommen.
Ich werde euch jetzt ein bisschen was über Rabbi Nachman erzählen. Rabbi Nachman von Bratzlav war der letzte Meister des Chassidismus. Er war der Urenkel des Balschem, wurde 1772 in Medjibisch in der Ukraine geboren und ist 1810 in Uman, ebenfalls in der Ukraine, gestorben. Er war vielleicht der letzte jüdische Mystiker. Seine Kindheit wird als ein angespanntes Suchen und Streiten geschildert. Damals schien ihm die Welt noch ein von außen, das ihn hinderte, zu Gott zu kommen. In seinem Jugendalter bildete sich in ihm die Lehre von dem Dienst in der Natur aus, die er später immer wieder und in immer neuem Preise seinen Schülern verkündete. Unter anderem verkündete er Folgendes: Wenn der Mensch gewürdigt wird, die Gesänge der Kräuter zu vernehmen, wie jedes Kraut sein Lied zu Gott spricht, ohne alles fremde Wollen und Denken, wie schön und süß ist es, ihr Singen zu hören. Und daher ist es gar gut, in ihrer Mitte Gott zu dienen, in einsamem Wandeln über das Feld hin zwischen den Gewächsen der Erde und seine Rede auszuschütten vor Gott in Wahrhaftigkeit. Alle Rede des Feldes geht dann in deine ein und steigert ihre Kraft. Du trinkst mit jedem Atemzug die Lüfte des Paradieses und kehrst du heim, ist die Welt erneuert in deinen Augen. Also die Liebe zu allem Lebendigen und Wachsenden war sehr stark in ihm. Er kam in eine Stadt, wo er den einen und den anderen in der chassidischen Lehre zu unterweisen und unter den Frommen bekannt zu werden begann. Ruhm, Gewinn, Eitelkeit widerstand er. Der Niedergang des Chassidismus bedrückte ihn. Er wollte den ewigen Bestand der Überlieferung, er näherte sich dem Volk und fand in ihm seine Weihe. Finanzielle Unterstützung bekam er von Frommen aus der Gegend. Er selber war jedoch arm. Er gehörte zu den Revolutionären. Diese forderten das Unbedingte. Sie wollten nicht erziehen, sondern erlösen. Rabbi Nachman, der nach dem Hauptort seines Wirkens Rabbi Nachman von Bratzlav genannt wurde, wird als der größte, reinste und tragischste dargestellt. Er sann darauf, der Krone den alten Glanz wiederzugeben. Er hatte einen großen Traum vom Tzadik, der die Seele des Volkes ist. Er lebte diesen Traum, hatte Feinde, schrieb seine Lehre nicht nieder. Es existieren nur offenbar entstellte Berichte seiner Schüler, die ein unvollständiges Bild abliefern. 1798 trat er mit einem Frommen die Fahrt nach Palästina an. Das Entscheidende war für Nachman seiner Auffassung, das Wort gemäß nicht die Wirkung auf den Sprechenden, sondern die auf den Hörenden. Diese Wirkung gipfelt darin, dass das Verhältnis sich wandelt und der Hörende zum Sprechenden wird. Ja, sogar so, dass er das Letzte und Absolute ausspricht. Die Seele der Schüler soll so in ihren Tiefen erweckt und berufen werden, dass aus ihr und nicht aus der des Meisters das Wort geboren wird, das den obersten Sinn der Lehre kündet und so das Gespräch in sich erfüllt. Ein Zitat: Wenn ich mit einem zu reden beginne, will ich von ihm die höchsten Worte hören. So ist die Lehrweise des Rabbi Nachman. Er hatte jedoch den Niedergang der Lehre nicht aufhalten können. In den letzten Jahren seines Lebens erzählte Rabbi Nachman seinen Schülern mehrere Märchen und Geschichten. Seine Lehren sollten erwecken. Er wollte eine mystische Idee oder eine Lebenswahrheit in das Herz der Schüler pflanzen. Aber ohne dass er es im Sinn hatte, war sie keine Lehre mehr, sondern ein Märchen oder eine Legende geworden. Rabbi Nachman war der einzige wirkliche Märchendichter unter den Juden. Die Geschichten wurden von seinen Schülern aus dem Gedächtnis niedergeschrieben. Die meisten in völlig verstümmelter und fragmentarischer Weise. Bei den Lehrworten könne man noch erkennen, welche unmittelbar aufgezeichnet wurden. Die Geschichten hingegen sind alle offenbar entstellt. Einen ebenbürtigen Schüler besaß Rabbi Nachman nicht. Nun ein kleiner Ausschnitt aus die Geschichte von dem Rabbi und seinem Sohn. Er hatte im Hause seines Vaters ein Stübchen, darin er zuweilen und sich mit gesammelten Sinnen in die Geheimnisse der Schrift zu versenken pflegte. Aber seine Seele konnte über den Büchern nicht verharren und sein Blick hielt sich nicht auf der unendlichen Fläche der kleinen, starren Lettern, sondern glitt immer wieder hinaus über die gelbe Flut der Ähren hin und bis zu dem dunklen Strich der fernen Tannenwälder. So, und hiermit gebe ich an Milena.
Also ich stelle euch heute einen Roman zum Thema Chassidismus, Erziehung und Bildung vor. Der ist von Chaim Potok und heißt Die Erwählten. Chaim Potok wurde 1929 in New York City geboren und verstarb 2002. Er war ein amerikanisch-jüdischer Schriftsteller und Rabbiner. Und seine Eltern waren Immigranten aus Polen. Die Erwählten ist das bekannteste Buch von Chaim Potok. Es gibt auch noch eine Fortsetzung, Das Versprechen. Und diese beiden Bücher handeln von der Freundschaft zweier Jungen, wobei einer aus einem streng rassidischen Umfeld kommt und der andere jüdisch-liberal erzogen wurde. Das Thema, also die Spannung zwischen den beiden Welten, kannte Potok aus seinem eigenen Leben. Er wuchs in einer orthodox-jüdischen Familie auf und seine literarischen Ambitionen weckten viel Widerstand in seinem Umfeld. Man meinte, dass er seine Zeit damit verschwende. Und so sind in seinem Werk auch viele autobiografische Themen eingeflossen. Ich werde heute nur auf die Erwählten eingehen. Das Buch erschien 1967 und wurde auch gleich zu einem Bestseller. Jetzt einmal eine kurze Zusammenfassung des Buches. Es geht um die Freundschaft zwischen Danny Saunders und Reuven Malta. Danny Saunders kommt aus einem streng rassidischen Elternhaus. Sein Vater ist ein Tzaddik, also ein hoch angesehener religiöser Gelehrter. Und es ist Tradition, dass der Vater dieses Amt an seinen Sohn übergibt. Danny wiederum, sein Sohn, möchte kein Rabbi werden, sondern lieber Psychologie studieren. Er geht auch heimlich in eine Bibliothek, um weltliche Literatur zu lesen, die sein Vater ablehnt. Er trifft in der Bibliothek den Vater von Reuven, seinem Freund, der ihm Literaturempfehlungen gibt. Danny hat weiterhin einen kranken Bruder. Das beschäftigt ihn, denn sein Plan ist es, dass der Bruder einmal das Amt des Vaters übernehmen könnte, damit er studieren gehen kann. Die Beziehung zwischen Danny und seinem Vater ist angespannt. Sie reden nur miteinander, wenn sie gemeinsam den Talmud studieren. Und dabei entwickelt Danny Saunders eine Art fotografisches Gedächtnis. Das heißt, er kann wirklich textgenau Passagen aus dem Talmud zitieren, auch wenn er sie nur einmal gehört hat. Und dadurch erkennt auch der Vater die Intelligenz seines Sohnes. Sein Freund Reuven Malta hingegen wurde in einem jüdisch-liberalen Elternhaus erzogen. Seine Mutter starb schon früh und er hat eine sehr enge Beziehung zu seinem Vater. Die beiden reden sehr viel miteinander. David Molter ist ein Lehrer, der sich, also das ist der Vater von Reuven Molter, der sich ein Lehrer, der sich mit dem Zionismus widmet. Zionismus, erkläre ich kurz, ist eine politische Ideologie, die auf der Richtung eines jüdischen Nationalstaates in Palästina abzielt. David Molter beschäftigt sich mit der historischen Perspektive der jüdischen Kultur und er kritisiert den Chassidismus, bewundert aber Dannys Vater für seine Talente. Und als David Molter eine öffentliche Rede über den Zionismus hält, verbietet Reb Saunders seinem Sohn den Kontakt mit seinem Freund. In dem Roman geht es eben um die Freundschaft dieser beiden Jungen von der Schulzeit bis zum Studium und die Unterschiede in ihrer Erziehung und Bildung sowie den Herausforderungen, vor die sie täglich durch ihre Religion und ihre Freundschaft gestellt werden. Und ich möchte die Hauptthemen des Buches kurz vorstellen. Das ist einmal die Vater-Sohn-Beziehung. Und der Autor beschreibt das Thema von Vater-Sohn-Beziehung durch die Parallelen und Unterschiede zwischen David und Reuven Malta und Rap und Danny Saunders und die väterliche Beziehung dominiert den Roman. Potok zeigt viele Schichten der Vater-Sohn-Beziehung auf. Im Roman beschreibt Potok zwei völlig unterschiedliche Arten von Erziehung. Rap Saunders redet nicht mit seinem Sohn, er ist verschlossen und möchte seinen Sohn zu einem guten Tzaddik erziehen. Und er möchte, dass sein Sohn in seine Fußstapfen tritt, auch wenn er sich durchaus über die anderen Lebenspläne seines Sohnes bewusst ist. Und im Gegensatz dazu stehen Reuven und David Molter. Sie haben eine offene und direkte Beziehung und sprechen miteinander. Und die bedeutendste Szene in dem Buch für die Vater-Sohn-Beziehung ist, wenn David Molter seinen Sohn Danny fragt, ob er seinen Sohn ebenfalls mit Schweigen erziehen möchte. Und Danny antwortet, er werde dies tun, solange er noch keine bessere Erziehungsmethode kennt. Ein weiteres Thema ist die nonverbale Kommunikation. die Charaktere in Pottocks Geschichte kommunizieren in hohem Maß durch das Mittel der nonverbalen Kommunikation. Das offensichtlichste Beispiel dafür ist die Beziehung zwischen Danny und seinem Vater. Die beiden sprechen nur miteinander, wenn Reb Saunders ihm am Sabbat Fragen über den Talmud stellt. Weitere Beispiele dafür sind das Verbot, weiterhin mit Reuven zu sprechen, nachdem Reuvens Vater eine Rede über den Zionismus gehalten hat. Das wiederkehrende Thema nichtverbaler Kommunikation demonstriert, dass zwei Charaktere Einverständnis erreichen können, ohne direkt Fakten auszusprechen. Ein wichtiges Thema ist auch der Konflikt zwischen den säkulären, das heißt den nicht kirchlichen, weltoffenen und den religiösen. Der Hauptkonflikt in dem Buch besteht zwischen den säkulären und den religiösen. Der Konflikt zeigt sich in zahlreichen Fällen. Die offensichtlichste Nebeneinanderstellung der beiden Welten wird in der Freundschaft zwischen Reuven Malter, der flexibel seine religiösen Sitten ausüben kann, und Danny Saunders, der einen strengen chassidischen Hintergrund hat, dargestellt. Und der Konflikt findet aber auch in den Gedanken von Danny Saunders statt, der zwischen einem intellektuellen Studium der Psychologie und seinen religiösen Pflichten, ein Tzaddik zu werden, wählen muss. Reim Potter gestaltet dies als Kontrastidee zwischen den Religiösen als Sinnbild für Geschichte und Tradition und dem Säkularen, was eine moderne, breite und internationale Gesellschaft symbolisiert. Und dieses Thema, das sich offensichtlich auf den jüdischen Hintergrund von seinen Charakteren bezieht, kann als Frage der Stellung des Judentums in einer modernen Welt genommen werden. Da seine Anhänger zwischen den Anforderungen von der säkularen Welt und ihrem religiösen Vertrauen hin und her gerissen sind. Und die Einbeziehung von Details über die Gründung des Staats Israel bezieht sich auf diesen Konflikt für die Anhänger eines Staatenwunsches nach einem säkularen jüdischen Nationalstaat. Ein weiteres Thema sind die religiösen Auswirkungen von Freundschaft. Also im letzten Kapitel des Buches behauptet Reb Saunders, dass Reuven von Gott Danny zugesandt wurde, als er bereit war, gegen seinen chassidischen Hintergrund zu rebellieren. Weitere Themen des Buches sind Krankheit und Sterblichkeit, die jetzt aber nicht so zu unserem Thema passen. Deshalb lasse ich das außen vor. Und die kulturelle Angleichung. Und das Thema der Angleichung bezieht sich im Buch auf den Konflikt zwischen den Säkularen und den Religiösen. Und es hebt den Konflikt noch auf eine andere Ebene zwischen ausdrücklich jüdischen Traditionen und der dominierenden christlichen Tradition und den Werten der amerikanischen Gesellschaft. Das Buch der amerikanischen Gesellschaft, und das Thema wird nur am Anfang des Buches besprochen und danach hat die Beziehung zwischen Danny und Reuven Vorrang. Und das Buch endet damit, dass Danny Saunders sich gegen seinen Vater behauptet und Psychologie studiert und Reb Saunders bedauert, dass Gott ihm einen so schlauen Sohn geschickt hat, stellt sich ihm aber nicht mehr in den Weg. Dieser Roman, den haben wir als Beispiel gewählt für den Chassidismus, der kann auch als Beispiel eines gelebten Chassidismus in der heutigen Zeit verstanden werden und welche Probleme da auch auftreten können. Ja, das war unser Referat und wenn ihr noch Fragen habt, dann versuchen wir sie gerne zu beantworten.
Also die strengen Regeln hast du immer, egal.
Nur es geht darum, dass der eine eher vergeistigt ist und sich bildet, indem er, wie ich sagte, die Nase ins Buch steckt und liest und die Tora studiert. Und es wird auch sehr viel diskutiert über die Tora. Und beim Chassidismus beinhaltet das aber auch, dass jemand, der das nicht kann, der muss trotzdem die Regeln befolgen oder diese streng orthodoxen Regeln, hat aber mehr die Möglichkeit, seinen Glauben noch darin zu äußern, eben in der Freude, in der Inbrunst, in der Frömmigkeit. Das sind also, die Regeln sind immer streng. Und so verstehe ich das. Noch Fragen? Alle Unklarheiten und Klarheiten beseitigt?
Ja, vielleicht doch noch ein paar Erläuterungen. Also, warum ich dieses Thema. Ich glaube, ich muss den Lautsprecher. Ja, warum ich dieses Thema gewählt habe. Also wir hatten uns ja jetzt eher mit einer schulbezogenen und an der Aufklärung gerichteten Pädagogik zu tun. Und da ging es dann vor allem natürlich um die Vermittlung von Inhalten. Aber wie Sie auch wissen, haben Erziehungsprozesse und Vermittlungsprozesse immer zwei Seiten. Einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt. Und wenn man jetzt nochmal zurückgeht, in die Geschichte des Chassidismus, das ist am Anfang anhand dieser Erläuterung über diesen Baal Shem Tov und den Rabbi Nachman von Wroclaw klar geworden, dass dort nun plötzlich der Beziehungsaspekt das Wichtigste ist, nämlich die Beziehung zwischen einem Lehrer, einem Rabbi, einem Tzaddik, einem Gerechten, wie das heißt, und seinen Jüngern oder seinen Schülern. Das ist das Wichtigste. Sie haben von Charisma gesprochen. Wollen Sie noch mal erläutern, was das ist? Ist ja ein soziologischer Fachbegriff. Also das finden Sie, den Begriff des Charisma. Bitte?
Ich wüsste jetzt nicht genau, wie man es definiert.
Ja. Also das finden Sie also insbesondere in dem Werk des großen deutschen Soziologen Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Und charismatische Herrschaft ist eine, die auf den, man kann es so sagen, faszinierenden persönlichen Eigenschaften einer politischen Führungs- oder anderen Führungsperson beruht, im Unterschied zu traditioneller Herrschaft und rationaler Herrschaft. Also traditionelle Herrschaft, das sind so Brauch und Sitte, in deren in deren Fluchtlinie Herrschaft ausgeübt wird. Rationale Herrschaft beruht auf Gesetzen, die all denen, die den Gesetzen unterlegen sind, durchsichtig und transparent sind und die vielleicht sogar in der Demokratie von ihnen selbst verabschiedet sind. Charismatische Herrschaft beruht auf den Eigenschaften einer Person. Charisma kommt aus dem Griechischen, heißt so viel wie Gaben, und charismatische Herrscher sind Leute, die mit ihrer persönlichen mit ihren persönlichen Eigenschaften die Menschen in ihren Bann schlagen und sie dazu bringen, ihnen zu folgen. Und Max Weber stellt das in seinem Buch Wirtschaft und Gesellschaft so dar, dass insbesondere in Zeiten gesellschaftlicher Krise, wenn die Tradition zerbröckelt oder wenn aufgrund von politischen Umbrüchen, Revolutionen, Kriegen oder anderem sowas wie eine rationale Ausübung von Herrschaft auf der Basis allgemein verständlicher, nachvollziehbarer und gesetzter Gesetze nicht möglich ist, dann plötzlich das gilt, was ein charismatischer Führer sagt. Also kann Ihnen ein paar Beispiele jetzt aus den letzten Jahren geben. Also wenn Sie das interessiert, also die katholische Kirche, also Johannes Paul II., der Papst aus Polen, war offensichtlich ein charismatischer Papst, den die Menschen geliebt haben, der deswegen auch ganz schnell nach seinem Tode selig gesprochen werden musste, im Unterschied zu Josef Ratzinger, der jetzt Papst ist, der offensichtlich nicht charismatisch ist, ja?
Ich wollte zu dem Charisma eine Sache noch sagen. Ich habe das vom Max Weber nämlich auch gelesen und das hatte so ein bisschen Problem damit, weil er sagt, weist der charismatische Herrscher keine Erfolge auf, so lässt auch das Charisma nach. So habe ich das verstanden. Also in dem Moment, wo er das, was er propagiert, nicht wirklich funktioniert, dann lässt auch das Charisma nach und seine Eigenschaften sind dann, naja, für die Katze ist übertrieben, aber eben dann nicht mehr so viel wert. Also
das triviale Beispiel für den Niedergang einer charismatischen Persönlichkeit wäre der Freier von Gutenberg, das kennen wir alle. Wobei man sich dann schon auch fragen kann, warum welche Personen in welcher historischen Situation Charisma entfalten. Wenn man jetzt, sagen wir mal, auf den islamischen Bereich schaut, da war es zweifelsohne so, dass Ayatollah Khomeini Charisma entfaltet hat. Für den sind dann Hunderttausende von Menschen vor 30 Jahren auf die Straße gegangen und haben also die Herrschaft des Schahs von Persien nicht mehr akzeptiert. Also Charisma, liebe Kommilitonen und Kommilitonen, ist per se nichts Gutes. Auch die unmöglichsten Leute können Charisma haben und das stellt dann Fragen an diejenigen, die so einer Person zujubeln. So, jedenfalls im Chassidismus kommt nun beides zusammen. Einerseits Persönlichkeiten, die aus sich selbst heraus charismatisch gewirkt haben, aber auch eine bestimmte Theologie, die davon ausgegangen ist, dass in diesen spirituellen Lehrern, also wenn wir jetzt an Ostasien denken, Bhagwan und so, würden wir von Gurus reden, dass also bestimmte spirituelle Lehrer Charisma ausüben und die Menschen in ihren Bann schlagen. Und es scheint so zu sein, als ob in diesen chassidischen Gruppen, und es gab sehr viele und es gibt bis heute welche in New York, das haben Sie am Anfang gesehen, dass es dort immer wieder Leute gegeben hat, die dieses Charisma ausgeübt haben und wie die Kommilitonin zu Recht gesagt hat, wenn das irgendjemand nicht konnte, weil er aus dynastischen Gründen da eingesetzt worden ist, dann war eben bald auch Schluss. Das hat natürlich für die Pädagogik immer eine interessante Konsequenz, jetzt gar nicht nur was Judentum und Pädagogik angeht, sondern wie wichtig ist für Pädagoginnen und Pädagogen aller Art die Persönlichkeit. Muss man jemand sein, Lehrerin oder Lehrer, die so einnehmenden Wesens ist, dass sie Schülerinnen und Schüler auch emotional mitnehmen und mitreißen kann? Oder reicht gewissermaßen eine ganz nüchterne Informationsvermittlung? Warum nicht? Ich will darauf gar nicht weiter eingehen. Ich will nur sagen, im Chassidismus war es so, dass dieses personale Moment eindeutig die Oberhand gewonnen hat. Deswegen haben wir dieses Thema gehabt. Aber jetzt will ich, kommen Sie nochmal vor, Sie bitte. Ja. Ich habe Ihnen nicht umsonst, und Sie haben das sehr schön referiert, diesen Roman Die Erwählten empfohlen. Können Sie einfach mal sagen, wie so Ihre Leseerfahrungen gewesen sind? Wie fanden Sie das Buch denn zum Lesen?
Also ich muss sagen, am Anfang fand ich das ziemlich zäh und langweilig zu lesen und ich habe auch wirklich lange gebraucht, dieses Buch zu lesen. Ich habe sehr lange gebraucht, um da reinzukommen. Also es ist auch einfach ein Thema, womit ich mich noch nie vorher beschäftigt habe. Und zum Schluss wurde es dann besser und dann war es eben auch so, dass man ja, da so reingefunden hat.
Jemand von Ihnen da mal das Buch gelesen? Also das klang jetzt natürlich ein bisschen abschreckend, also wenn Sie sagen, dass Sie es am Anfang langweilig fanden. Darf ich nochmal fragen, warum das langweilig war? Also ich habe es damals, das ist auch schon lange her, also mit angehaltenem Atem gelesen. Liegt es daran, dass das eine so fremde und ferne Welt gewesen ist oder war es nicht so gut geschrieben?
Also es war schon irgendwie eine fremde Welt, finde ich, am Anfang. Und vor allem fand ich das sehr langatmig, bis es überhaupt so in dieses Thema eingestiegen ist. Aber zum Schluss war es gut und ich kann es empfehlen, es zu lesen.
Also ja, gucken Sie mal rein, wenn Sie es irgendwo kriegen. Es ist eben interessant, weil das kam also in dem Referat auch raus, da zwei verschiedene Erziehungsvorstellungen miteinander konfrontiert werden. Der eine Junge und sein Vater, die leben ganz im Geiste dieses aufgeklärten Reformjudentums und begreifen auch ihr Lehren und Lernen und Studieren nach modernen Prinzipien. Man lernt auf ein Ziel hin, man überprüft seine Quellen. Man nimmt sie nicht widerspruchslos hin, man tauscht sich über diese Quellen auch kritisch aus. Ja, das andere Modell, und da komme ich nochmal auf Ihre Frage zurück, weil Sie gesagt haben, Sie sehen einen gewissen Widerspruch. Einerseits soll man fröhlich sein, andererseits gibt es doch also so eine sehr stark empfohlene Frömmigkeit. Jetzt kann man vielleicht sozialgeschichtlich noch anfügen, dass es innerhalb dieser chassidischen Bewegung natürlich auch eine große Bandbreite gegeben hat und dass man das ja auch gar nicht immer durchhält, sehr fröhlich zu sein. Was bleibt, sind diese verschworenen, engen Gemeinschaften mit ihren geistigen Lehrern, die dann eben doch ganz für das, was Sie als Rabbinismus bezeichnet haben, also die litauische Schule, die sehr intellektuell gewesen ist, auf ein Kenntnis der Texte, eine Kenntnis der Texte es abgesehen hat. Und das Problem mit dieser Kenntnis der Texte, und deswegen war der eine Junge, der hier der Held ist, aus dem orthodoxen Haus, auch so interessant, der hat ein fotografisches Gedächtnis. Das heißt, der konnte sich Seiten aus der Bibel oder aus dem Talmud angucken, und er konnte sich das merken. Ob er dann auch wirklich verstanden hat, worum es geht, das ist immer eine andere Frage, die in dem Roman intensiv diskutiert wird. Und dann, und das hat mir an dem Buch auch sehr gut gefallen, haben Sie dort zwei Vater-Sohn-Geschichten drin. Einerseits wiederum bei dem liberalen Jungen, eine moderne Vater-Sohn-Beziehung, wo sich Vater und Sohn gleichsam auf Augenhöhe begegnen und durchaus auch, kann man sagen, mit einer bestimmten emotionalen Intensität, während in dieser chassidisch-orthodoxen Familie die Beziehung erkaltet ist. Also der Vater, der kann sich nicht emotional auf seinen Sohn beziehen, was so weit geht, das haben Sie dann mit Ihrem Spiegelstrich averbale Kommunikation hervorgehoben, dass tagelang, so erinnere ich den Roman, geschwiegen wurde. Der konnte mit ihm nicht reden. Und damit auch hier kein Missverständnis herrscht, das ist nicht üblich in allen orthodoxen Familien, aber manchmal ging es dann so, dass eben die Askese und die Gottesinnigkeit so groß gewesen ist, dass darüber dann auch die menschlichen Beziehungen vernachlässigt werden. Das heißt, dieser Chassidismus ist ein sehr ambivalentes, mehrdimensionales, eine mehrdimensionale Lebensform.
Was wir mit dem Buch auch festgestellt haben, die Idee des Chassidismus und es wirklich zu leben, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Dass es auch heutzutage überhaupt noch zusammenpasst, ist ein bisschen schwierig. Wollte ich nur noch mal sagen.
Ja. Wobei, wie gesagt, ich fand das sehr schön, also mit Ihrem YouTube-Video am Anfang, das können Sie sich alle ansehen, wenn Sie auf YouTube gehen und Chassidismus und sowas eingeben, Sie kriegen hunderte von Filmen, wo Sie wirklich einen sehr guten Eindruck haben, wie, wenn überhaupt, gefeiert wird, wenn gefeiert wird. Man müsste mal sehen, ob man auch Filme findet über solche Lehr- und Lernsituationen. Das habe ich bisher auch nicht gecheckt. Ja, sonst scheint soweit alles klar zu sein. Dann sind wir heute deutlich früher als sonst durch und in der nächsten Woche dann über Reformpädagogik und jüdische Jugendbewegung. Vielen Dank, war ein sehr schönes Referat, Frau Gott.